Für die einen ist es das pädagogische Allheilmittel, für die anderen hat das Tanzen des eigenen Namens wenig mit Schule zu tun. Rudolf Steiners Waldorfschule polarisiert, seit es sie gibt, und zwar seit jetzt genau 100 Jahren. Sie feiert sich und ihren Erfolg auch hier auf der Didakta in Köln, von wo wir auch heute mit Campus und Karriere vor Ort sind. Denn egal, was man nun von der Waldorfpädagogik halten mag, bei immer mehr Eltern und Schülern ist sie sehr beliebt. Seit 1990 hat sich die Zahl der Waldorfschulen in Deutschland verdoppelt. Es gibt viel mehr Bewerber, als die Schulen überhaupt aufnehmen können. Wie ist dieser Erfolg der Waldorfschule zu erklären? Was kann die Regelschule von Waldorf lernen? Und welche Rolle spielt die Ideologie, die Lehre Rudolf Steiners, heute noch im täglichen Unterrichtsgeschehen? Darüber wollen wir heute bei Campus und Karriere diskutieren. Ich bin Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Schluffis, die in wallenden Gewändern mit rasterbelocktem Kopf ihren Namen tanzen können, dafür aber auch mit 4 noch nicht lesen und schreiben und immer zu spät kommen. So wird der Waldorfschüler gern verspottet, die Waldorfschüler selber aber, die sind mit ihrer Schule sehr, sehr zufrieden. Wir wollen in den nächsten 55 Minuten über die Waldorfschule hier auf der Didakta in Köln diskutieren, aber erstmal hören wir mal, was Waldorflehrer und vor allem Schüler an ihrer Schule schätzen. Friederike Müllhinder hat sich für uns am bunten Waldorfzelt hier auf der Didakta mal für uns umgehört.
Ich habe eine Freundin von mir, die geht halt auf ein Gymnasium und bei der ist der Leistungsdruck so hoch, dass sie sich selber auch total viel Druck macht. Selbst wenn sie jetzt irgendwie im Test eine 2 schreibt oder so, denkt sie, oh scheiße, ich hatte keine 1, oh nein, oh nein.
Manchmal ist für mich das Schulsystem fragwürdig. Zum Beispiel, wir haben ein Fach, das heißt Eurythmie, das ist schon so Namen tanzen. Es soll angeblich helfen, der Konzentration besser beizuhelfen, aber wenn wir dieses Fach haben, dann haben wir keine Konzentration mehr. Es hilft nicht wirklich, es ist eher größtenteils nervend.
Ich habe vorher Philosophie und Politik an der Uni Bonn studiert, aber ich habe gemerkt, dass dieses viele Sitzen und Denken, das hat mich irgendwie ein bisschen unglücklich gemacht. Es sind zwar geniale Themen gewesen, aber trotzdem habe ich gemerkt, Bewegung fehlt in meinem Leben. Und dann habe ich Hospitationstage mitgemacht. Und nach 5 Minuten im Eurythmieunterricht war ich so berührt und habe mich dann natürlich auch eingehender damit befasst und habe gemerkt, dass das eine ganz neue Welt ist. Dann war auf einmal für mich genau alles in einem Paket. Also meine ganzen Interessen gebündelt kann ich in der Eurythmie ausleben.
Die Waldorfpädagogik orientiert sich schon immer an der Entwicklung der Kinder. Und wenn man wirklich den Blick auf das wendet, was die Kinder brauchen, dann hat man eigentlich eine dynamische Entwicklung von vornherein eingebaut in die Pädagogik. Und ich glaube, das ist das Erfolgsrezept, dass wir kein fertiges Programm haben.
Ich habe keinen Waldorf-Hintergrund, ich bin keine Waldorf-Schülerin und habe mich dafür entschieden, weil ich das sehr schön finde, wie nah die Waldorfpädagogik am Kind ist. Also, dass man sehr viel vom Kind aus arbeitet und sich erstmal von einer Leistungsorientierung frei macht. Also jetzt im Kindergarten schon aufs Abitur hinarbeiten zu wollen zum Beispiel.
Also wenn ihr Nachrichten gehört habt, 5 Milliarden Euro für Digitalisierung in den Schulen, halten wir als Waldorfpädagogen einfach was dagegen, weil wir sagen, Erziehung für Kopf, Herz und Hand. Unsere Kinder sollen die Welt mit allen Sinnen erleben und dadurch erfahren die Kinder diesen ganzen reichhaltigen Schatz.
Lernen mit allen Sinnen statt nur am Rechner, so kann man das natürlich auch sehen mit dem Digitalpakt. Was ist also das Erfolgsgeheimnis der Waldorfschule? Darüber möchte ich heute unter anderem mit Hanna Kaiser diskutieren. Sie waren Waldorfschülerin und warten jetzt auf ihren Medizinstudienplatz. 10 oder 11 Jahre waren Sie auf der Waldorfschule. Können Sie Ihren Namen noch tanzen?
Natürlich kann ich das, wobei das ja eigentlich nicht wirklich Namen tanzen ist, sondern eigentlich ja nur... Ja, es gibt die Laut- und die Toneurythmie und dann bewegt man sich eben dazu. Aber wirklich Namentanzen wird ja eigentlich nicht gemacht.
Okay. Das Ganze ist ja nicht nur Schnickschnack, die Eurythmie. Das ist ja schon ein wesentlicher Bestandteil in der Waldorfschule. Wie zufrieden waren Sie mit diesem Unterrichtsfach und was hat Ihnen das gebracht?
Also ich habe festgestellt, vor allem in den höheren Klassen, dass man, wenn man 3-4 Stunden eigentlich nur sitzt und sich beispielsweise dem Fach Mathematik widmet, dass wenn man dann so eine Einheit Eurythmie dazwischen hat, dass das natürlich ja, die Konzentration fördert, weil man einfach danach wieder mehr aufnehmen kann. Und mir hat das immer Spaß gemacht und auch geholfen.
Ist das denn anders als Sportunterricht?
Ja, man schwitzt weniger.
Waldorfschüler sind ja mit ihrem Unterricht weitaus zufriedener, empfinden weniger Stress, haben weniger Schulangst, sagen Studien. Wie ist es Ihnen da gegangen, also mit dem Stress in der Schule?
Ja, also ich habe da ja den direkten Vergleich. Ich war 11 Jahre auf der Waldorfschule und bin dann auf ein Berufskolleg gewechselt und habe da mein Abitur gemacht. Und ich muss sagen, mein Stress hat sich wirklich massiv geändert, als ich gewechselt habe. Also der ist deutlich gestiegen. Mhm. Ja, allein schon Abgabefristen. Natürlich gibt es auf der Waldorfschule genauso, aber nicht mit dem Satz, na, wenn Sie das eine Stunde später einreichen, dann wird das schon mal eine Note abgezogen. Ja, und das hat sich deutlich verändert. Also, ja.
Trotzdem sind Sie ja gewechselt auf das Berufsgymnasium. Warum denn überhaupt, wenn Sie so zufrieden waren?
Weil ich einfach früh festgestellt habe, was ich machen möchte. Ich wusste schon immer, es geht in den Gesundheitsbereich und habe dann in der 11. Klasse festgestellt, dass ich gerne Medizin studieren würde und ja, habe mich dann so orientiert, dass ich auf eine Schule gewechselt bin, wo genau diese Fächer, die eben auch für den Studiengang wichtig sind, schon gefördert werden.
Was lief denn an diesem Gymnasium besser als in der Waldorfschule? Sie haben ja den direkten Vergleich.
Naja, also das, was ich jetzt für mich als besser vielleicht bezeichnen würde, ist aufgrund meiner Interessenlage, weil ich natürlich auch Fächer hatte, die für mich persönlich ansprechend waren, wo meine Motivation dann auch nochmal größer war. Aber ansonsten ehrlich gesagt nicht so viel.
Ja, das ist eine ganz klare Aussage. Hier mit am Tisch auf der Messe steht der Erziehungswissenschaftler Heiner Ulrich. Sie haben sehr viel zu Waldorfschulen, Waldorfpädagogik geforscht. Würden Sie das bestätigen? Ist die Waldorfschule in diesen Punkten Stress, Schulangst besser als die Regelschule?
Ja, die Waldorfschule ist deswegen so erfolgreich, weil sie ihre Elternschaft gefunden hat. Das ist nicht mehr die Elternschaft, die Rudolf Steiner ursprünglich bei der Gründung der Waldorfschule vor 100 Jahren vor Augen hatte, sondern es ist eine sehr erfolgreiche, bildungserfolgreiche Elternschaft, die die Waldorfschule bewusst wählt, um ihren Kindern so einen Weg der Entschleunigung, des entschleunigten Lernens zu ermöglichen. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass ein Großteil der Waldorfschüler nicht von der 1. bis zur 12. Klasse auf der Waldorfschule lernt, sondern als Quereinsteiger ab der 5. Klasse dazustößt. Das heißt, wir haben an der Waldorfschule auch schon viele Schüler, die im staatlichen Schulwesen nicht angekommen oder nicht sehr erfolgreich waren. Und das ist die Chance sozusagen jetzt für diese Schüler an der Waldorfschule, hohe Bildungsabschlüsse zu machen. Denn die Eltern, die Waldorfeltern selbst, sind bildungserfolgreich und die Waldorfschüler selber machen auch in höherem Maße Abitur als die Grundgesamtheit der 18- und 19-Jährigen. Also ich würde sagen, die Waldorfschule hat ihre Elternschaft gefunden und das erklärt auch diesen enormen Zuwachs an Waldorfschulen, den wir in den letzten Jahrzehnten hatten.
Also der Erfolg hängt eher mit den Eltern als mit den Lehrern und der Schulform zusammen?
Nein, das kann man auch nicht sagen. Aber natürlich ist das ein privilegiertes Milieu. Die Waldorfschule ist eine Privatschule, die die Eltern bewusst gewählt haben. Sie ist nicht die Schule sozusagen im Bezirk. Und deswegen ist hier eine stärkere Passung zwischen Elternhaus und Schule gegeben. Und das ist ein Faktor, der die hohe Identifikation der Waldorfschüler mit ihrer Schule und auch ihren Bildungserfolg erklären kann.
Hier mit am Tisch steht Nele Auschra. Sie sind Vorstand im Bund der Freien Waldorfschulen und Geschäftsführerin einer Waldorfschule in Köln. Würden Sie das so bestätigen?
Ja, ich denke gerade darüber nach, während Herr Ulrich dies so formuliert. Ich kann das für unsere Schule weniger sagen. Wir haben kaum Wechsler, die in der 5. Klasse zu uns kommen. Das liegt aber auch daran, weil unsere Schulform als inklusive Schule dann doch sehr begehrt ist und wenig freie Plätze überhaupt zwischendurch entstehen. Andererseits finde ich auch, dass wir eine sehr kritische Elternschaft haben, denn viele suchen bei uns Dinge, die sie an der Staatsschule glauben nicht zu finden oder wissen nicht zu finden. Und die geben ihre Kritik natürlich auch nicht an der Schultüre ab. Also da haben wir auch viel Gesprächsbedarf immer wieder. Davon bleiben wir nicht verschont.
Was ist das? Also was finden die nicht an der staatlichen Schule?
Die ganze Pädagogik richtet sich einfach auf den ganzen Menschen, wie wir vorhin in den Beiträgen ja auch schon gehört haben. Das heißt, es wird weniger bestimmt durch Normen und Skalen und rein kognitiv vermitteltes Wissen, was im Mittelpunkt steht, sondern alle Fächer haben eine gleiche Berechtigung. Das heißt, musische und künstlerische Fächer bilden die Kinder genauso wie auch die anderen Fächer und sie können in allen Fächern Erfolge haben, die zu ihrer allgemeinen Bildung beitragen.
Ulrich, kommen diese anderen Fächer zu kurz an der Regelschule?
Ja, ich denke, wenn ich jetzt ein Lob der Waldorfschule äußern müsste, dann würde ich schon sagen, da geht es um personale Bildung, an den Waldorfschulen stärker als das staatliche Gymnasien realisieren können. An Waldorfschulen spielt das Ästhetische eine sehr große Rolle, bis ins Handwerkliche, bis ins Schultheater. Und für ein bildungsbürgerliches Publikum, ich kürze das mal so ab, das ist ein sehr ungenauer Begriff, ist die Waldorfschule von daher sehr akzeptabel. Es wird auch im Literaturunterricht, im Kunstunterricht sehr viel Tradition durch den Lehrplan vermittelt. Wie ich schon sagte, das ist für diese Art von Elternschaft nichts Fremdes und das wird von Ihnen selbst zu Hause auch unterstützt.
Frau Kaiser, sind Sie da eine Ausnahme Waldorfschülerin, weil Sie jetzt Medizin studieren und nicht Kunstgeschichte?
Nein, überhaupt nicht. Also jeder entwickelt irgendwann Vorstellungen, was er im Leben machen möchte oder was auch nicht. Und ich glaube, dass die Waldorfschule durch die vielen Praktika, die es einfach gibt, da durchaus sehr viel hilft, weil man natürlich auch über das Ausschlussverfahren Dinge raussuchen kann, die man eben nicht machen möchte. Und ich hatte zum Beispiel auch dann auf dem Berufskolleg zwei Schüler in meiner Klasse, die auch von der Waldorfschule kamen. Und wir alle drei haben ein ziemlich gutes Abi gemacht und haben auch ähnliche Berufsvorstellungen und sind im Endeffekt alle auch sehr gut auf diesen Berufskolleg klargekommen, weil wir eben ganz früh spielerisch an der Waldorfschule durch Theaterstücke oder Auftritte, die Monatsfeier, gelernt haben, auch vor Publikum zu sprechen. Und das hat natürlich bei Referaten, Vorträgen, nicht zuletzt in der mündlichen Prüfung im Abitur, viel beigetragen und viel geholfen.
Spielt auch eine große Rolle. Hier mit am Tisch steht Franz Glaf. Er ist Lehrer an einer Waldorfschule in Mönchengladbach. Hallo auch an Sie.
Hallo.
Sie kennen auch beide Systeme, haben auch an einer staatlichen Schule mal unterrichtet, an einem Gymnasium. Was macht denn aus Ihrer Sicht das Gymnasium besser?
Also ich habe Unterrichtserfahrung am Gymnasium gesammelt, an der Hochschule, in der Heilpädagogik, in inklusiven Waldorfschulen und auch an verschiedenen Waldorfschulen, vor allem hier in NRW. Und ich muss zunächst mal sagen, ich habe die Gymnasien, an denen ich tätig war, sehr zu schätzen gewusst, auf die Frage vorhin, was macht da den Unterschied aus? Also was ich da erlebt habe an diesen Gymnasien, war eine deutlich bessere und klarere Schulorganisation. Während wir im Kollegium manchmal zusammensitzen und eine Dreiviertelstunde lang diskutieren, ob wir nun die Monatsfeier um 8 oder um 8:30 machen, sagt das da der stellvertretende Schulleiter. Alle wissen, wo es lang geht und man kann sich wichtigeren Dingen widmen. Und ich habe auch sehr viele Kollegen am Gymnasium kennengelernt, die ich sehr geschätzt habe, die sehr motivierte, engagierte Kollegen waren. Aber die Rahmenbedingungen sind eben andere. Wir genießen ein hohes Maß an Freiheit. Wir genießen den Luxus der Elternschaft, das hat Herr Ulrich gerade gesagt, nicht weil wir die Eltern auswählen, sondern weil die Eltern die Schule auswählen. Aber nichtsdestotrotz haben wir eben Eltern, für die ist Bildung und die Entwicklung ihrer Kinder sehr wichtig. Ich habe aber neben dieser Freiheit als untrennbar damit die Verantwortung auch für das, was ich im Unterricht mache. Manchmal sage ich den Schülern, die jetzt fragen, Herr Glaf, warum machen wir hier nicht nur analytische Geometrie, Sie bringen uns jetzt auch die projektive Geometrie bei und nahe, die im Abitur gar nicht vorkommt. Dann sage ich den Schülern, ich könnte zu jeder Minute, die ich hier unterrichte, eine halbe Stunde lang einen Vortrag halten, warum ich das mache. Ja, aus guten Gründen. Nicht, weil Rudolf Steiner das gesagt hat, sondern weil mein Erfahrungsschatz, der ja nun schon einige Jahrzehnte beträgt, mir deutlich macht, auch mit Blick auf die Biografie von Schülern über die Schulzeit hinaus. Also meine ältesten Schüler sind schon Großeltern, Großmütter und Großväter. Also ich überblicke eine ganze Reihe von Biografien.
So alt sind Sie also, auch wieder nicht.
Doch, doch. Man sieht es ja nicht. Ja, ich habe mit 13 Jahren angefangen zu unterrichten. Also mein Lateinlehrer legte ein Zettelchen auf meinen Tisch und mit Name und Telefonnummer und sagte, das ist dein Nachhilfeschüler. Also von daher.
Okay. Ja. Herr Ulrich, nun stehen Sie der Waldorfschule, wir haben Sie jetzt 10 Minuten lang gelobt, muss man sagen, sehr kritisch gegenüber. Warum? Also was kritisieren Sie an dieser Schule?
Ja, ich wollte zunächst noch was zu dem vorigen Thema sagen, Eltern und Waldorfschule. Studien sagen, dass Eltern auch mit der Selbstverwaltung der Waldorfschule, mit der Organisation immer wieder Probleme haben, weil sie eben für sie recht ineffektiv ausschaut. Für Eltern ist es auch ein Problem, nicht für alle, aber es gibt so verschiedene Typen von Eltern, muss man natürlich sagen. Und für viele Eltern ist die lange notenfreie Zeit auch ein Problem. Ja, dass man sozusagen immer die Charakteristika am Schuljahresende bekommt und nicht weiß, wie man mit den Noten steht. Und schließlich ist es auch nicht so ohne weiteres zu verkraften, dass die Waldorfschule programmatisch auf Lehrbücher verzichtet. Gerade wo wir hier auf der Didakta stehen, auf der Lehrmittelmesse, bedarf das eigentlich einer besonderen Begründung. Wir haben selbst in einer kleinen Studie über den Physikunterricht in der 10. Klasse an einer Waldorfschule beobachten können, dass die Schüler verstärkt das Internet benutzen, weil sie ja kein Lehrbuch haben. Das ist aber auch nicht im Sinne dessen, was sie an der Waldorfschule machen wollen. Also ich wollte noch mal ein Stück, noch einen Blick auf diese Unterrichtskultur werfen, die ja dann auch immer kritische Eltern findet. Die sagen, warum macht ihr das jetzt eigentlich nicht? Es ist ja nicht modern, was ihr macht oder so. Ne? Auch gerade was sozusagen die Einbeziehung der Medien angeht, haben sie ja auch einen, wie soll ich mal sagen, Kurs eher der Abstinenz, der langen Abstinenz. Und das wird wahrscheinlich, vermute ich mal, auch in Waldorfschulen immer wieder auch ein Thema sein, wo sie die Eltern überzeugen müssen, dass ihr Weg der richtige ist, während die staatlichen Schulen da sehr viel unbefangener mit diesem Thema umgehen.
Frau Kaiser, wie war das für Sie ohne Lehrbücher? Haben Sie auch die ganze Zeit gegoogelt?
Nee, aber also wir hatten auch Lehrbücher. Also es war jetzt nicht so, dass wir gar keine hatten. Und natürlich verschiedene Recherchemöglichkeiten gibt es. Ich war immer gerne in der Bibliothek, aber das ist natürlich auch typabhängig. Von dem her habe ich darauf meistens zugegriffen. Aber ja, natürlich wird das Internet auch benutzt. Aber das gehört auch einfach zur Zeit. Also das passiert an anderen Schulen genauso, ja.
Frau Orschler, ist das für Sie denn befremdlich, hier auf der Didakta rumzulaufen und sich diese Überfülle, dieses Übermaß an Angeboten, Lehrmitteln, digitale Geschichten, digitale Apps, Lehrmittel etc. pp. Anzuschauen für Sie?
Ich bin ja selbst auch Waldorfschülerin gewesen und mein Sohn war auch auf der Waldorfschule. Ich hatte nie das Gefühl, dass mir Material fehlt. Also der Unterricht, den ich genossen habe, hat in mir Interessen geweckt. Und ich bin dann losgelaufen und habe mir selber Materialien gesucht. Und ich glaube nicht, dass man alle paar Generationen oder Halbgenerationen so viele neue Bücher braucht, wie auch hier präsentiert werden. Ich glaube, dass die Kollegen an unseren Schulen dieses Material ja auch nutzen und sich Dinge zusammensuchen. Es ist ja nicht so, dass die tatsächlich alle Texte jederzeit selber schreiben. Sie tun das oft, gerade im Fremdsprachenunterricht werden auch Texte von den Lehrern selber formuliert, damit man sie so abstimmen kann, dass die Schüler da abholen, wo sie stehen. Ich bin schon ein bisschen erschlagen von dem Angebot hier auf der Didakta, das muss ich zugeben.
Herr Ulrich, ich hatte Sie unterbrochen. Sie wollten eigentlich sagen, was Sie kritisch finden an der Waldorfschule.
Ja, also ich beginne mal so. Die Waldorfschulen werden in der Öffentlichkeit immer zusammen genannt mit anderen Schulen, die zur selben Zeit gegründet worden sind, in der Zeit der Reformpädagogik. Also ich denke Montessori, Jenaplan, Frenet-Schulen. Und ich denke, diese Form der Rezeption ist sehr einseitig und trifft auch nicht zu. Der Gründer selbst, Rudolf Steiner, hatte ein sehr kritisches Verhältnis zur Reformpädagogik und die Waldorfschulen waren lange auch nicht im Weltbund für die Erneuerung der Erziehung selbst Mitglied. Mir scheint es, dass der Anteil von anthroposophischer Menschenkunde, der Anteil der Gedankenwelt Rudolf Steiners an der Waldorfschule von vielen Eltern nicht gesehen wird. Und der ist in meinen Augen schon sehr stark. Eine Waldorf-Lehrerausbildung ohne Schriften von Rudolf Steiner kann ich mir nicht vorstellen. Und ich denke auch, dass bis in den Alltag hinein die Anthroposophie Rudolf Steiners eine Rolle spielt. Das ist für viele Eltern kein Thema, kein Problem. Aber das ist für einen Erziehungswissenschaftler, der sozusagen auf die systematischen Grundlagen schaut, dann schon immer auch eine Irritation. Die anderen reformpädagogischen Schulen, die sind in dieser Hinsicht, so nehme ich das wahr, offener in Bezug auf den Anschluss an staatliche Schulen. Also ich sage das mal so, und die Lehre Rudolf Steiners ist in einem Maße maßgebend, was viele Außenstehende unterschätzen. Das mag jeder anders gewichten, aber das möchte ich schon auch in Bezug auf die Waldorfpädagogik immer wieder deutlich machen.
Wir haben vorhin schon ein bisschen versucht klarzumachen, was die Waldorfpädagogik von der Pädagogik an staatlichen Schulen unterscheidet. In Hamburg hat man versucht, trotz allem beides zu vereinen. Eine Waldorfschule mit einer staatlichen Schule sozusagen. Allerdings ist das Projekt kläglich gescheitert. Warum? Das erzählt uns jetzt unser Landeskorrespondent Axel Schröder.
In den Klassenzimmern der staatlichen Ganztagsschule Fährstraße in Hamburg-Wilhelmsburg findet gerade sogenannter Epochenunterricht statt. Auf der großen freien Fläche in der Mitte des Klassenzimmers stehen umgedrehte flache Holzbänke, über die die Zweitklässler balancieren, konzentriert, Schritt für Schritt, einer nach dem anderen. Ihre Lehrerin ist ausgebildete Waldorfpädagogin und Schuldirektor Jochen Grob ist froh, dass mittlerweile 8 Lehrkräfte an seiner Schule wissen, wie Elemente dieser Pädagogik in den Unterricht eingebracht werden können.
Das sind Bewegungselemente gedacht, das sind Gesangselemente, Sprachelemente, es ist das, die Methode des chorischen Lernens, die wir explizit bei Waldorf übernommen haben. Das ist sehr schön, weil schon mal alle einen Redeanteil haben, einen gemeinsamen. Was bei uns am Standard, wenn 75% der Schülerinnen und Schüler Deutsch als Zweisprache haben, schon mal sicherstellen kann, dass alle ein deutsches Gedicht, ein deutsches Lied von sich gegeben haben an diesem Tag.
Die Idee zur Mischung zweier pädagogischer Ansätze, dazu so der Slogan, das Beste aus zwei Welten zusammenzuführen, war 2013 in der Hamburger Schulbehörde entstanden. Die Pläne von Waldorf-begeisterten Eltern, eine reine Schule nach den Grundprinzipien von Rudolf Steiner zu gründen, kamen in der Schulbehörde nicht gut an. Eltern mit bildungsbürgerlichem Hintergrund, so die Befürchtung, würden ihre Kinder dann vermehrt auf die Waldorfschule schicken. Die Kinder aus den migrantisch geprägten, eher bildungsfernen Milieus in Wilhelmsburg würden wiederum eher auf die staatliche Schule gehen. Also suchte man das Gespräch mit dem Bund der Freien Waldorfschulen und einigte sich auf einen Schulversuch. Mit zunächst 3 ausgebildeten Waldorfpädagogen. Allerdings gab es von Anfang an auch Diskussionen darüber, wie viel Waldorf an der Schule Fährstraße möglich und sinnvoll ist. Die Einführung bestimmter Techniken im Textil- und Werkunterricht schon im ersten Schuljahr funktionierte zum Beispiel nicht, so Schulleiter Grob.
Das ist hier gescheitert, weil bei unserem Standort ein ganz großer Teil der Schülerinnen und Schüler von der Feinmotorik, von der Konzentrationsfähigkeit in der ersten Klasse nicht in der Lage ist, die geforderten Aufgaben zu bearbeiten.
Nach 2,5 Jahren kam es zum Bruch. Der Bund der Freien Waldorfschulen kündigte die Zusammenarbeit auf. Der Schule Fährstraße wurde rechtlich untersagt, sich als Schule mit Waldorf-Elementen zu bezeichnen. Schulleiter Grob erklärt, warum es zum Streit kam.
Eine normale Waldorfschule ist einzügig, wir fahren vierzügig. Wir sind ein KES-1-Standort. Normale Waldorfschulen sind privilegierte bürgerliche Standorte. Die Kolleginnen, die waren von den Schülerinnen und Schülern und von der notwendigen Pädagogik überfordert.
Aus Sicht von Henning Kulak-Ublik vom Bund der Freien Waldorfschulen war der Schulversuch zu schnell und zu umfassend organisiert worden. Nicht die Waldorfpädagogen, sondern das Kollegium der Schule sei überfordert gewesen mit den neuen Lernmethoden.
Und dann prallten eben auch 2 völlig unterschiedliche Philosophien darüber, wie man eine Schule organisieren muss und organisieren kann, aufeinander. Und es war einfach nicht genug Zeit, um das miteinander abzugleichen. Und dann entstanden auch eben teilweise persönliche Spannungen, die sicherlich nicht dazu beigetragen haben, dass man das in Ruhe und auf einer kollegialen Ebene, möchte ich mal sagen, wirklich miteinander zu Ende aushandeln konnte.
Nach dem Scheitern der Kooperation entschied sich die Hamburger Schulbehörde, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen, auch ohne den offiziellen Stempel des Bundes der Freien Waldorfschulen.
Axel Schröder war das über einen gescheiterten Schulversuch in Hamburg. Frau Auschra, Sie waren damals auch dabei, als das Ganze verhandelt wurde. Warum ist es aus Ihrer Sicht gescheitert?
Ich weiß noch nicht mal, ob es kläglich gescheitert ist. Auf jeden Fall hat man eine, finde ich, sehr unterstützenswerte und gute Idee da geboren, dass man in eine staatliche Schule die Waldorfpädagogik integriert. Man hat nur in unheimlich kurzer Zeit wahnsinnig viel gewollt. Und man hat das Kollegium relativ spät erst mitgenommen, was dann dort auch für Spannungen sorgte. Letztlich haben wir als begleitende Organisation feststellen müssen, dass die Waldorf-Elemente zunehmend weniger wurden im Unterricht, sodass wir dann uns irgendwann entschieden haben, auch das Namensrecht zu entziehen, obwohl weiterhin an dieser Schule mit Waldorf-Elementen Unterricht gemacht wird.
Also das Label fehlt jetzt.
Richtig, das Label fehlt und wir haben das mit Bedauern so sich entwickeln lassen, beziehungsweise konnten da dann auch weniger eingreifen. Nun ist es so, dass sich ja aber auch neue, also aus Kindergartengruppen neue Initiativen bilden und man sehr stark versucht, auch an demselben Standort jetzt wieder mit einer Waldorfschule zu starten. Also dann hoffen wir, dass im Sommer sich da noch was tut.
Man versucht das Gleiche jetzt einfach nochmal?
Nee, man wird einen anderen Weg wählen.
Herr Ulrich, wie sehen Sie das? Passt Waldorf und Regelschule zusammen oder einfach grundsätzlich nicht zusammen?
Es gibt ein paar Punkte, ein paar Aspekte der Waldorfpädagogik, die meine Kolleginnen und Kollegen an den Universitäten selbst interessiert haben in den letzten Jahrzehnten. Zum Beispiel der naturwissenschaftliche Unterricht, der Ausgang von den Phänomenen und erst sehr spät die Überleitung zu Formeln. Die stärkere Autonomie der einzelnen Schule. Jeweils hat sich gezeigt, dass im Dialog und in der Kooperation dann zu irgendeinem Zeitpunkt die starke anthroposophische Begründung des Moments, was einen interessiert hat, dann eine besondere Herausforderung darstellt. Also man kann sagen, das Klassenlehrerprinzip, die Zeugnisgestaltung und viele andere Dinge, die sind in einer Weise von den Waldorfpädagogen konzipiert, dass sie von staatlichen Lehrerinnen und Lehrern einfach so nicht übernommen werden können. Ich sage es mal etwas deutlich, ohne das negativ zu meinen. Vieles ist in der Waldorfpädagogik dogmatisch. Dogma heißt Lehre, sozusagen an eine Lehre gebunden. Und das könnte ein Moment sein, was die Kooperation von Staatsschullehrern und Waldorflehrerinnen schwieriger macht, weil man den jeweiligen Hintergrund dabei am Anfang nicht bedacht hat. Es gibt aber trotzdem Lernprozesse von staatlichen Pädagogen oder von Lehrerinnen an staatlichen Schulen, die von Waldorfschulen inspiriert worden sind. Zum Beispiel das Schultheater, die Bedeutung des Handwerklichen, was sozusagen fast zur Doppelqualifikation an der Hibernia-Schule führt, das hat staatliche Lehrer an staatlichen Schulen immer trotzdem inspiriert. Vielleicht kann man ja auch bei Inklusion mal bei Ihnen vorbeischauen. Ja? Denn das sehr ist gerne. Ein großes Thema und es gibt viele auch problematische Erfahrungen mit diesem Thema. Also das ist nicht abgeschlossen, dieser Dialog. Der geht weiter, aber er hat so seine Tücken, würde ich mal sagen. Weil man auf unterschiedlichen Voraussetzungen miteinander spricht.
Frau Kaiser, wie dogmatisch waren denn Ihre Lehrer an der Waldorfschule?
Also meine Zeit an der Waldorfschule war eigentlich, insgesamt wunderbar. Also meine Lehrer haben sich doch sehr darauf konzentriert, dass eben auch jedem einzelnen Schüler klar wird, es geht darum, was du bist und nicht deine Leistungen werden ausschließlich gewertet, sondern auch du als Mensch bist eben so, wie du bist und dich entwickelst wertvoll. Und ich glaube, wenn man diese Basis hat und dieses Gefühl hat und auch das Gefühl hat, dass Lehrer eben einen verstehen wollen und bis zu einem bestimmten Punkt auch verstehen können, dann kann man ja auch eine viel bessere Leistung erbringen. Und so habe ich das eigentlich dann erlebt. Also.
Was die Waldorfschule ja auch definitiv anders macht, ist der sogenannte Epochenunterricht. Die Schüler beschäftigen sich nicht einen Tag mit 7 unterschiedlichen Inhalten, sondern 3 bis 4 Wochen mit einem einzigen Inhalt. Herr Glaf, dieser Lernrhythmus widerspricht ja den Regelschulen total. Das ist mal was komplett anderes. Warum funktioniert das denn trotzdem so gut, also diese Ausnahme?
Ja, der Epochenunterricht ist ja ursprünglich auch gar nicht so gedacht gewesen, dass man 3 Wochen lang Mathematik macht, 3 Wochen lang Biologie, sondern dass man die Möglichkeit gibt, den Schülern mal durch intensives Eintauchen in eine Thematik, diese Thematik von unterschiedlichsten Aspekten heraus zu betrachten. Also ich habe früher oft in der 11. Klasse, wo es um die Frage geht, wie steht es eigentlich mit der Welt, die auch existiert, die ich aber nicht mit meinen Sinnen greifen und nicht mit Zahlen messen kann, mit einer Kollegin zusammen eine eigentlich Biologie-Epoche gemacht, Embryologie, wo ja eben auch Fragen entstehen, die über das Messbare hinausgehen, haben das verbunden mit der projektiven Geometrie, mit der modernen Lyrik und mit der Astronomie, sodass dann da ein Themenkomplex aus ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden kann.
Ich würde das durcheinander bringen.
Ja, es ist ja aber auch richtig, dass man die Schüler durcheinander bringt, denn dann müssen sie selbst das Gleichgewicht finden. Also ich kann ja auch zum Beispiel einem Schüler nicht das Fahrradfahren beibringen oder einem Kind, wenn ich es ständig an einer Stange halte, ja, und ihm damit das Problem des Gleichgewichtfindens abnehme. Natürlich muss man darauf achten, dass man das richtig dosiert. Ja, also diese Überschau und die Möglichkeit, das dann auch für sich selbst zu integrieren, für sich selbst Antworten zu finden, die bietet eben so eine intensive Beschäftigung mit der Thematik. Und dann kommt hinzu, es ist auch gesund, wenn man was wieder vergisst und nicht alle Dinge, Mathe und Physik und Chemie und alles gleichzeitig da bei sich hat. Letzter Aspekt eben, also ein ständiges Hüpfen im 45-Minuten-Takt von einem Thema zum anderen, würde ja niemand von uns Erwachsenen, der die freie Wahl hat, sich selbst zumuten. Also Konzentration auf Wesentliches bringt letztlich mehr Lerneffekt.
Herr Ulrich?
Ja, mir ist auch aufgefallen beim Studium der Didaktikliteratur, dass Sie der Nacht und dem Schlaf als Lehrerinnen und Lehrer eine besondere Bedeutung zumessen. Das geht mir nicht so ganz in meinen Kopf rein. Vielleicht können Sie das noch mal deutlicher machen, wieso Schüler auch nachts noch lernen.
Herr Glaf?
Also das ist ja inzwischen etwas, was die ganz konventionelle Wissenschaft auch bestätigt hat, dass in der Nacht eben Prozesse stattfinden, die dafür sorgen, dass das am Tag Gelernte integriert wird in das bereits Vorhandene. Man hat da Experimente, Untersuchungen gemacht, indem man eben Menschen weniger oder mehr hat schlafen lassen und hat am nächsten Tag geschaut, wie viel ist hängen geblieben. Also das ist jetzt keine Esoterik mehr, sondern schon ganz klassische Wissenschaft.
Ja, das ist keine Esoterik mehr, dann ist es ja gut. Aber es kommt aus der Esoterik, ne? Nach Rudolf Steiner verlassen die oberen Wesensglieder des Menschen, der Astralleib und der Ichleib, nachts sozusagen den jungen Menschen, um in die höheren Welten sich zurückzuziehen und am nächsten Morgen sind sie sozusagen wieder inkarniert. Das ist sehr schwer zu verstehen, wenn man Sozialwissenschaftler ist, ne? Aber solche Gedanken muss man eben in der Waldorfschule gewärtigen. Ja? Es ist die Frage, wie dogmatisch ist das bei der Lehrerschaft heute, ne? Bei der Waldorflehrerschaft? Ich hätte da so meine Probleme, wenn auf dieser Ebene diskutiert würde, denn das ist für mich weitgehend kein nachprüfbares Wissen. Das sind Schauungen, denen man sozusagen Teil hat, wenn man sich auf den Schulungsweg Rudolf Steiners einstellt und wenn man seiner Menschenkunde eine überwissenschaftliche Geltung zuspricht. Für mich sind das schon sehr, soll man sagen, irritierende Begründungsformen.
Das ist der eine Punkt, aber wie steht es um den Epochenunterricht?
Der Epochenunterricht ist durchaus eine interessante Unterrichtsform. Vielleicht nicht in der Länge, in der das sozusagen in der Waldorfschule manchmal passiert, aber dass man an einem Tag in der Woche zum Beispiel einen Studientag Chemie macht und am nächsten Dienstag einen Studientag Geschichte, also diese Konzentration auf die Sache, die eine viel längere Zeit braucht. Das ist der Grundgedanke auch schon des Epochenunterrichts vor der Waldorfpädagogik. Das halte ich schon für eine wichtige Sache. Da müssen Sie allerdings an den großen staatlichen Schulen mit dem Stundenplanmacher sprechen. Denn das verlangt sehr viel Organisation, damit das klappt. Wie Sie ja überhaupt in den Waldorfschulen in der Regel kleine Schulen haben. Wir dürfen ja nicht vergessen, der größte Teil der Waldorfschulen ist einzügig. Deswegen fühlen Sie sich auch schneller einfach auch dort aufgehoben und beheimatet. Der Nachteil ist dann vielleicht die Oberstufe, wo Sie dann nicht die Auswahl an Kursen haben, die an großen Gymnasien in der Regel da ist.
Frau Kaiser, wie war das bei Ihnen? Fühlten Sie sich sehr beheimatet dort, weil die Schule nicht so groß war?
Ja, auf jeden Fall. Ich kannte halt quasi jeden Schüler mit Namen, die Lehrer sowieso. Also natürlich gibt das ein anderes Gefühl der Gemeinschaft. Und dadurch, dass ja auch gemeinschaftsfördernde Dinge gemacht werden, wie Monatsfeiern oder Theaterstücke, das führt ja alles dazu bei. Und danach auf dem Berufskolleg, auf dem ich war, da gab es 2000 Schüler.
Da wird es schwieriger mit den Namen.
Ja klar, also sogar unsere Klassenlehrer, muss ich zugeben, haben auch mal den Namen vergessen, was jetzt nicht dramatisch war, aber das ist ein ganz anderes Klima natürlich, ja.
Klassengröße so ungefähr?
35, sind aber am Ende nur noch 26 gewesen.
In der Waldorfschule?
Nee, auf dem Berufskolleg. In der Waldorfschule 25.
Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Frau Auschra.
Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir seit unserer Gründung im Jahr 2000 ein inklusives Schulkonzept verfolgen und von Anfang an die Klassengröße auf etwa 25, das kann auch mal bis 27 gehen oder nur 23 Schüler umfassen, festgelegt haben. Und darunter sind eben 5 bis 6 Schüler mit besonderem Förderbedarf. Insofern ist diese 25er Klassengröße nicht üblich für Waldorfschulen, sondern für inklusive Schulen, für inklusive Waldorfschulen.
Okay. Campus und Karriere hören Sie hier auf der Didakta und wir diskutieren heute über die Waldorfschule mit dem Erziehungswissenschaftler Heiner Ulrich, der ehemaligen Waldorfschülerin Hanna Kaiser, dem Waldorflehrer Franz Glaf und Nele Auschra, Vorstand im Bund der Freien Waldorfschulen. Frau Auschra, ich möchte ein bisschen auf die Ausbildung der Lehrer jetzt näher eingehen. Die ist ja auch durchaus anders als an der Regelschule. Sie sind Geschäftsführerin einer Waldorfschule hier in Köln. Wie viele Ihrer Lehrer haben mal eine Uni von innen gesehen?
Oh, recht viele. Es führen verschiedene Ausbildungswege zum Waldorflehrer. Es gibt einmal gerade im Klassenlehrerbereich die grundständige Ausbildung. Das kann man an 3 Seminaren in Deutschland machen. Man kann in Witten ein 5-jähriges Waldorflehrer-Klassenlehrer-Diplom mit Beifach erwerben.
Ich meinte jetzt staatliche Uni.
Ich wollte nur die 3 Wege schildern, die grundständig zum Waldorflehrer führen. Das kann man auch in Stuttgart und in Mannheim an Hochschulen. Der zweite Weg ist, dass Menschen mit dem ersten Staatsexamen oder dem zweiten Staatsexamen zu uns kommen. Und das ist sehr häufig der Fall. Das heißt, die haben alle eine Uni auch von innen gesehen. Menschen, die mit dem ersten Staatsexamen kommen, können bei uns Learning by Doing sozusagen, begleitet durch Mentoren, so weit schon im Unterricht voranschreiten. Und später müssen sie dann aber auch ein sogenanntes Feststellungsverfahren hier in NRW durchführen, um dem zweiten Staatsexamen vergleichbaren Abschluss zu erzielen. Dann gibt es noch die Kollegen, die bereits mit dem zweiten Staatsexamen zu uns kommen, die wir dann in berufsbegleitende Weiterbildungskurse schicken, um sie eben auch mit der Waldorfpädagogik genauer vertraut zu machen und auch natürlich, wie Herr Ulrich sagt, mit den Ideen Rudolf Steiners.
Herr Ulrich, Sie haben sich ja auch in Ihrer Forschung mit der Lehrerausbildung beschäftigt. Ist das Standard, was Frau Auschra da erzählt, oder ist es oftmals doch so, dass die Hochschulausbildung an der staatlichen Uni eine nicht ganz so große Rolle spielt?
Also die Hälfte der Waldorflehrer hat eine universitäre Ausbildung. Das wissen wir aus einer empirischen Studie. Und wie vorhin auch schon deutlich wurde aus den Statements, der Weg in die Waldorfschule ist heterogener als der Weg in die staatlichen Schulen. Als jemand, der selbst in der Lehrerausbildung an den Universitäten tätig ist, wünschte ich mir eigentlich schon, dass alle Waldorflehrerinnen und Waldorflehrer zunächst eine universitäre Ausbildung machen, so wie die Ärzte, die dann später anthroposophisch erweiterte Medizin vertreten. Also sozusagen einen gemeinsamen Standard mit den abgekürzt Staatsschullehrern, und dann ein Extra, das sie sozusagen für die Waldorfschule brauchen. Ich beobachte eine zunehmende Akademisierung auch der Waldorflehrerausbildung, ne, durch die freien Hochschulen, die Sie jetzt nicht genannt haben, also Stuttgart und Alanus Hochschule, sodass sich die Wege der Lehrerbildung ein Stück weit angenähert haben. Aber trotzdem nochmal, also mein Wunsch wäre, dass die Basis erstmal dieselbe wäre. Dann hätte man den Vorteil, dass man nicht zu schnell nur noch in der Ecke der Waldorfschulen wäre, sondern man könnte auch, und das wäre auch für die berufliche Zukunft auch eine bessere Option, man könnte später dann wählen, ob man an staatlichen Schulen oder an Waldorfschulen tätig ist.
Gibt es solche Überlegungen bei Ihnen? Also stärkere Akademisierung der Lehrerausbildung?
Wie Herr Ulrich richtig sagte, ist das an den Hochschulen, den freien Hochschulen in Stuttgart und Alanus Hochschule in Kooperation, dann eben auch die Mannheimer Hochschule, durchaus der Fall. Das ist ein Master, der erworben wird. Das sind die Credit Points, die dafür notwendig sind. Das ist ein akkreditierter Studiengang. Das ist richtig. Aber für die Klassenlehrerausbildung, das ist schon auch nochmal eine umfassende Fragestellung. Das sind Klassenlehrer, die ihre Klassen von der 1. bis zur 8. Klasse betreuen und begleiten und schon auch sehr viele Fächer abdecken. Das hat auch nochmal sehr viel mit der Entwicklung der Kinder im zweiten Jahr Sieb zu tun. Und ich glaube, dass es da schon wertvoll ist, wenn die Kollegen grundständig ausgebildet
zweites
sind.
Zweites Jahr Sieb, das müssen Sie noch mal kurz erklären.
Das sind die Entwicklungsschritte, die wir vor Augen haben, wenn wir die Schüler begleiten, was in den verschiedenen Jahr Siebten mit den Schülern passiert.
Der Waldorf-Klassenlehrer ist ein Unikat. Ja? Ich frage mich auch immer, warum Sie den noch haben, aber der Waldorf-Klassenlehrer, der 8 Jahre lang in circa 8 Fächern die Klasse von der 1. bis zur 8. Klasse führt und der bewusst auch Vorbild, richtunggebende Persönlichkeit sein will, also man könnte sagen, so ein autoritatives Moment mit seiner Rolle verbindet, den finden wir in keiner anderen reformpädagogischen Schule so ausgeprägt in der Waldorfschule. Vielleicht müsste man den auch etwas entschlacken, dann würde er auch an die Universitäten passen, zum Beispiel indem man das reduziert auf 1 bis 6 Jahre, Berlin hat eine 6-jährige Grundschule, dann würde man eben nicht mehr 7 und 8 durch den Klassenlehrer vertreten lassen. Dafür spricht ja auch die frühere, sagen wir mal, Reife der heutigen Kinder und Jugendlichen. Das hat sich ja sozusagen akzeleriert. Also ich würde so ein Stück weit kratzen an dem Waldorf-Klassenlehrer. Der ist sozusagen eine Institution, die 1919 möglicherweise noch mehr in der Luft lag. Da hatten wir ja 8-jährige Volksschulen. Und da hat man in den Volksschulen möglicherweise auch 8 Jahre lang in den Dörfern die Klassen geleitet. Warum heute noch den Waldorf-Klassenlehrer 8 Jahre lang? Das ist schon auch eine Frage, die viele andere so stellen würden.
Herr Glaf, wie ist das denn? Also wie kann denn ein Klassenlehrer in der Klasse 8, wo es ja schon um höhere Mathematik durchaus geht, sowas unterrichten, wenn er das nie gelernt hat? Und wenn er dann noch Kunst, Theater, Deutsch, Lyrik etc. auch noch unterrichten soll?
Also ich bin jetzt kein Klassenlehrer, sondern vorwiegend in der Oberstufe tätig. Aber ich arbeite natürlich eng mit den Kollegen zusammen. Und das eine Moment, was uns von anderen Schulen auch unterscheidet, ist eben die enge biografische Verbindung, die der Lehrer zu seinen Schülern hat. Also ich habe ja eben schon angedeutet, ich kenne manche Schüler jetzt seit Jahrzehnten. und die Verpflichtung für die Entwicklung dieses Kindes über einen so langen Zeitraum zu haben und es auf so viele Art und Weisen kennenzulernen. Ich unterrichte Deutsch und Mathematik und weiß, wovon ich spreche, denn es gibt Schüler, die in dem einen Fach nicht viel zustande bringen, im anderen glänzen und umgekehrt. Und dass diese hohe Verantwortung eben macht es unmöglich, dass man ein Kind innerlich aufgibt. Und dieses Motiv der Treue zu dem Kind, dass ich Ja sage zu dem Kind, so wie es ist, über einen langen Zeitraum, das ist auch eine Kraft, die pädagogisch ungeheuer wirksam ist. Also das Zutrauen anderen Menschen gegenüber in ihrer Entwicklung und diese Positivität, die man dem entgegenbringt.
Das ist aber auch ein Glücksspiel, ne? Also wenn der Klassenlehrer gut ist,
das
dann...
Das kann auch daneben gehen, das kann auch schwierig sein, das kann auch problematisch sein. Ich habe selbst 4 Söhne, die Waldorfschule durchlaufen haben. Wir haben bei allen Söhnen uns überlegt, mehrmals, ist das der richtige Ort? Trotz aller Kritik, die wir auch hatten, haben wir am Ende gesehen, es gibt nämlich neben dem Klassenlehrer auch noch die Klassengemeinschaft, die ja auch zusammenbleibt. Und da habe ich bei allen Schwierigkeiten, doch immer bei allen Söhnen erlebt, da fühlten sie sich aufgefangen, fühlten sich geborgen und gestärkt.
Herr Glaf hat es gesagt, kann auch ein bisschen Glücksspiel sein. Wie war das bei Ihnen mit dem Klassenlehrer? War der gut?
Ja, also ich hatte eine sehr gute Klassenlehrerin, die andere nicht ganz so, aber die ist dann auch gegangen und es gab dann 9 Klassenlehrer. Insgesamt, glaube ich, ist das generell eine Glückssache. Man hat gute und man hat schlechte Lehrer oder
aber
man
mehrere.
Empfindet das selber so. Mhm. Ich habe mich eigentlich, ich kann das ja jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich in den ersten 8 Jahren, soweit ich weiß, geborgen gefühlt und gut aufgehoben gefühlt. Und das hat aber auch sehr viel mit der Klassengemeinschaft zu tun, weil man eben auch untereinander, wenn man weiß eigentlich, man bleibt in einer Klasse, es ist nicht so dieser große Vergleich schon am Anfang damit, gehst du jetzt aufs Gymnasium oder die Realschule oder was auch immer, das war eigentlich das Entscheidende, was für mich da meine Schulzeit so gut gemacht hat. Und, ja.
Sie sind ja dann sozusagen weitergegangen, dann ans Berufsgymnasium, gab es dann irgendwelche Dinge, wo Sie gemerkt haben, oder bin ich jetzt aber nicht so stark, weil ich eben auf der Waldorfschule war, in bestimmten Fächern?
Nee, eigentlich nicht. Also,
vielleicht sind Sie aber auch einfach eine Überfliegerin.
Nein, so auch nicht. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant. Nein, natürlich hat man immer Schwächen und Stärken. Und ich glaube, dass durch bestimmte Dinge, wie dass ich nie Angst davor hatte, Vorträge zu halten oder auch immer gerne in die Schule gegangen bin, gerne gelernt habe, auch selber einfach einen gewissen Wissensdurst habe, habe ich da einfach nicht so große Schwierigkeiten gehabt. Und dazu muss man aber auch sagen, auf die Schule, auf die ich gegangen bin, das ist ja... auch ein spezieller Bildungsgang. Das heißt, manche Fächer waren ja auch komplett neu für alle Schüler, die diese Schule dann besucht haben. Also da wurde dann neu angesetzt, aber in Deutsch, Mathe, Chemie oder so hatte ich keine Schwierigkeiten beim Wechsel.
Herr Ulrich, die Waldorfschüler machen ein fast so gutes Abitur bei zentralen Prüfungen wie Gymnasiasten. Wie erklären Sie sich das? Also wir haben ja jetzt schon viele Punkte genannt. Das ist manchmal Glücksspiel, bestimmte Fächer spielen keine so große Rolle, andere sehr wohl. Wie kommt das trotzdem zustande?
Ich denke, die gesamte Bildungsatmosphäre von Elternhaus und Schule zusammen, die schafft sehr gute Voraussetzungen auch für Leistungen in der Oberstufe und später im Studium. Vielleicht muss man sich auch noch klar machen, dass die Waldorf-Schülerinnen und Schüler häufig später auch die Berufswelt ihrer Eltern fortsetzen. Es gibt da so einen Kontinuitätsmoment. Also die Waldorf-Schülerinnen und Schüler, die Absolventen, wählen bevorzugt soziale, freie Berufe, künstlerische Berufe und sie wählen, das zeigen die Studien, und sie wählen weniger häufig Berufe in Technik und Ökonomie. Man kann sagen, dass sie stärker an der Selbstverwirklichung im Beruf interessiert sind als an hohen Einkünften. Und das ist dann auch eigentlich auch bei den Eltern schon ähnlich, ja. Allein die Tatsache, dass bei der ersten Waldorf-Absolventenstudie herauskam, dass fast 20% der Waldorf-Eltern Lehrer an Staatsschulen sind, ist aufregend genug.
Das heißt, die gleichen dann aus? Die gleichen dann möglicherweise
Nein, das
aus,
heißt oder? Zunächst auch mal, dass das ein Gütekennzeichen ist für Waldorfschulen. Ja. Ja, wenn Lehrerinnen und Lehrer an Staatsschulen für ihre Kinder die Waldorfschule wählen. Das macht uns schon auch nachdenklich. Ich wollte noch ein letztes Wort zum Klassenlehrer sagen, den man ja nicht unterschätzen darf, weil er den längsten Anteil der Waldorfschülerbiografie in Anspruch nimmt. Kontinuität und personale Nähe ist für viele Schülerinnen und Schüler wichtig. Deswegen sollte man auch über das Klassenlehrerprinzip an staatlichen Schulen noch mehr nachdenken. Und Reformschulen wie die Helene-Lange-Schule in Wiesbaden hat auch eine lange Konstanz von Klassenlehrern, aber nur in 3 Fächern, ja? Und nur bis zur 6. Klasse. Die Herausforderung ist sehr hoch an Klassenlehrer. Sie müssen sozusagen mit den Schülerinnen und Schülern wachsen. Ja, sie nehmen die 6-Jährigen gerne auf die Bühne, geben ihnen die Hand und heißen sie in der Gemeinschaft willkommen. Aber wenn sie dann mal 12 sind und 13, dann sind es andere Menschen geworden. Das ist sozusagen, wie Rousseau gesagt hat, die zweite Geburt hat stattgefunden. Und da wünschte man sich möglicherweise einen früheren Wechsel. Und denken Sie dran, kleine Schulen, das heißt, es gibt nur eine Klasse und keine zweite Parallelklasse, in die ich wechseln kann. Also das bleibt eigentlich eine Baustelle, würde ich sagen. Klassenlehrer.
Da Herr Ulrich so lange daran kratzt, Frau Auschra, könnten Sie sich sowas vorstellen? Klassenlehrer nur bis zur 6. und in bestimmten Fächern Fachlehrer?
Das ist
Mathematik, Physik würde mir da so einfallen.
Das ist tatsächlich auch der Fall an einigen Waldorfschulen in Deutschland. Das ist dort auch in Konzepten erarbeitet worden, dass die Klassenlehrerzeit mit dem Ende der 6. Klasse endet. Dass dann also die Klassen 7, 8 und 9, glaube ich, in der Regel für die als Mittelstufe angesehen werden und mit von bestimmten Lehrern begleitet werden und dann ab der Klasse 10 oder vielleicht ist das dann auch schon ab Klasse 9, das weiß ich nicht genau, in die Oberstufe entlassen werden. Das wird tatsächlich an einigen Schulen auch so schon umgesetzt. Und das finde ich auch für die Schule richtig. Wir haben eine Autonomie für unsere Schulen und wenn die diese Entscheidung so fällen, dann kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Wir haben gerade so ein bisschen angedeutet, Inklusion, da können die Regelschulen vielleicht auch von ihren Schulen lernen. Wie funktioniert das denn jetzt, um beim Klassenlehrer nochmal zu bleiben mit dem Klassenlehrer? Da hat er nochmal eine zusätzliche Herausforderung on top.
Wir an unserer Schule haben das Problem oder die Herausforderung gelöst, indem wir eben 2 Klassenlehrer im Team jeder Klasse an die Seite stellen. Und diese auch nach Möglichkeit tatsächlich im Team von Klasse 1 bis 8 die Klasse betreuen und begleiten. Und auch in der Oberstufe sind immer 2 Lehrer im Unterricht zuständig. Das ist natürlich
ein Luxus,
den wir uns erkaufen müssen. Das ist richtig, das kann man jetzt nicht einfach ausschütten auf andere Schulen. Wir haben auch lange, wir bezeichnen uns selbst als auf dem Weg zur Inklusion. Die Inklusion kann ja nicht, also in meiner Vorstellung ist das nicht eine Regelschule, die jetzt Kinder mit Förderbedarf aufnimmt und ein paar Sonderpädagogen dazu bekommt, sondern die inklusive Schule ist eine Schule der Zukunft, wohin sich alle Schulformen hin entwickeln müssen.
Die Waldorfschule ist heute unser Thema, denn sie wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Herr Glaf, Sie sind Waldorflehrer. Welche Rolle spielt die Lehre Rudolf Steiners heute noch im Unterricht, 100 Jahre nach der Gründung der ersten Waldorfschule?
Also die Lehre Rudolf Steiners ist natürlich undenkbar, ohne die käme die Waldorfschule nicht aus. Aber nach 100 Jahren muss sich eigentlich in meinen Augen ganz vieles umkehren, um 180 Grad. Das gilt für den Einsatz von Medien, das gilt für das Thema Dogma und eben auch für das Verhältnis zu Rudolf Steiner. Er war der Lehrer, der Waldorflehrer, er müsste eigentlich jetzt, daran müssten wir arbeiten, unser Schüler werden. Das heißt, wir müssten auf dieser Basis die Anthroposophie, die Waldorfpädagogik weiterentwickeln. Ich will mal aus Erfahrung sprechen, weil das ja mein tägliches Geschäft ist. Wir haben eben gesprochen über die Erfahrung und die Lehrer machen und auf die sie setzen mit der Nacht. Und es ist zum Beispiel bei mir so und bei allen Lehrern, dass wir die Aufgabe haben, am Abend vor dem Unterricht uns mit den Schülern, mit der Klasse zu beschäftigen. Ganz nüchtern die Schüler, die Klasse durchgehen, sich zu erinnern, was hat der Peter gesagt, war die Maria überhaupt da, ich weiß es nicht mehr so genau. Und sich intensiv auseinandersetzen mit dem, was morgen kommt. Und es ist bei mir auch nach vielen Jahrzehnten jetzt immer noch so, ich kann morgens mich nicht hinsetzen und frühstücken, sondern es arbeitet in mir. Manchmal werde ich morgens um 5 wach und habe die Lösung für das Problem, was kommt jetzt im Unterricht. Also da erlebe ich Tag für Tag die Wirkung der Nacht und ich erlebe, weil unsere Schüler ja nicht auf Notendruck hin im Unterricht teilnehmen, sondern die sind dann aufmerksam, wenn das, was ich da vorne biete, wenn das Richtige ist, wenn sie merken, das sitzt. Insofern habe ich ein sehr, sehr gutes Feedback und erlebe, wie gesagt, tagtäglich die Wirkung dieser Nacht. Und alle Anregungen, die Steiner gegeben hat, waren immer, das weiß Herr Ulrich wahrscheinlich auch, der sicherlich mehr Werke von Steiner gelesen hat und gründlicher als ich. Es war ein Horrorszenario für Steiner, wenn Lehrer einfach nach Buchstaben das umsetzen, was er gesagt hat. Das wollte er auf gar keinen Fall, sondern er wollte einen selbstbewussten, selbstkritischen Lehrer, der das realisiert, worin er selbst die Erkenntnis hat.
Frau Kaiser, wie war das bei Ihnen? Wie viel Anthroposophie gab es an Ihrer Schule und gab es auch Dinge, Sie studieren ja jetzt Medizin. Wo Sie heute vielleicht sagen, wie seltsam war das denn?
Also ehrlich gesagt, kann ich das gar nicht so richtig sagen, weil in den ersten Jahren natürlich was auffällt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist, dass vor allem so in der ersten, zweiten, dritten Klasse viel auch über Geschichten gelehrt wurde und da die Methoden vielleicht einfach anders sind. Aber es wurde jetzt nicht Rudolf Steiner oder so besprochen oder wirklich die Lehre, die er vermittelt hat, im Unterricht irgendwie erklärt, diskutiert oder sonst was. Also von dem her, manche Methoden sind sicherlich anders und das kann ich jetzt auch sagen, aber so richtig kann ich das so nicht sagen.
Mhm. Herr Ulrich, welche Rolle spielt die Anthroposophie aus Ihrer Sicht heute an den Waldorfschulen?
Ich muss mal sagen, zeigen Studien, dass fast 90% der Waldorflehrer sich mit Anthroposophie beschäftigen. Entweder identifikatorisch oder reflexiv. Das heißt, in den Köpfen der Lehrerinnen und Lehrer an Waldorfschulen spielt Anthroposophie eine große Rolle. Das kann man, denke ich, so auch von den Daten her sagen. Der Grundgedanke der Anthroposophie ist ja, dass hinter den Dingen sozusagen noch eine geistige Welt ist. Man könnte sagen, dass eine spirituelle Pädagogik daraus entwickelt worden ist. Und das ist etwa der Konsens, denke ich, von Waldorfpädagogen. Und diese geistige Welt hinter den Dingen, kürze ich das mal ab, diese zweite Welt hinter der sinnlich Erfassbaren, die kann man nun entweder Ideen nennen, in der Tradition der idealistischen Philosophie, so beim jungen Steiner, oder man kann sie eben theosophisch ausdeuten. Und deswegen gibt das Steinersche Werk, das sind 350 bis 400 Bände, sozusagen auch viel her für Menschen, die diesen Weg in die Spiritualität suchen. Und ich sag mal, die intellektuell höchst anspruchsvollen Anthroposophen, die versuchen natürlich immer wieder Anschlüsse an die heutige philosophische oder wissenschaftliche Gedankenwelt herzustellen. Das mag manchmal gelingen, aber in meinen Augen ist das ein schwieriges Unterfangen. Ich gehe davon aus, dass das eine existenzielle Entscheidung ist, ob man nach Spiritualität sucht oder nicht. Und die treffen viele Waldorflehrer eben, die haben sie für sich getroffen, dass das für sie die Welt ist, in der sie arbeiten möchten.
Ja, und damit haben Sie das Schlusswort. Das war Campus und Karriere von der Didakta. 100 Jahre Waldorfschule, das war heute unser Thema. Ganz herzlichen Dank fürs Streiten, fürs Diskutieren an Franz Glaf, Waldorflehrer in Mönchengladbach, Heiner Ulrich, Erziehungswissenschaftler an der Uni Mainz, Hanna Kaiser, ehemalige Waldorfschülerin und bald Medizinstudentin und an Nele Auschra, Vorstand im Bund der Freien Waldorfschulen. Mein Name ist Manfred Götzke. Schönes Wochenende.